SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Julia Kretschmer. Guten Abend. Mehr Mehrweg, weniger Luftraum in Versandboxen und das Verbot von bestimmtem Einwegplastik. Heute hat das Europäische Parlament ein Maßnahmenpaket beschlossen, das den Verpackungsmüll in der EU bekämpfen soll. Aus Straßburg berichtet Paul Vorreiter.
Bis zum Jahr 2040 soll der um 15% reduziert werden, verglichen mit dem Niveau von 2018. Klappen soll das, indem bis 2030 bestimmte Einwegverpackungen ganz verbannt werden. Dazu zählen kleine Ketchup-Tütchen aus Plastik, auch die Shampoo-Spender in Hotels. Bleiben dürfen dagegen Papiertütchen für Zucker, Salz und Pfeffer. Auch gibt es Ausnahmen für den medizinischen Gebrauch. Erstmals wird es Mehrwegquoten für einige Produkte geben. Damit dürften andere EU-Länder Pfandsysteme für Plastikflaschen und Aluminiumdosen ähnlich wie in Deutschland etablieren. 2030 sollen auch alle Verpackungen recyclingfähig sein. Die neuen Regeln setzen zudem auch Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stoffe in Verpackungen mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln. Gemeint sind PFAS, zu denen Bisphenol A zählt. Die Stoffe sollen unter anderem die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Außerdem hat sich das EU-Parlament mit dem EU-Lieferkettengesetz befasst und hat nach langem Ringen heute einer abgeschwächten Version zugestimmt. Katrin Schmidt in Straßburg schätzt diese Entscheidungen ein.
Genau heute, vor 11 Jahren, stürzte die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch ein. Weit mehr als 1000 Arbeiterinnen und Arbeiter starben, also eine der größten Tragödien der Textilindustrie. Und das betroffene Unternehmen, KICK, gehört nun auch zu den deutschen Firmen, neben Aldi, Rewe, Tchibo und Bayer, die sich sehr für ein europaweites Lieferkettengesetz ausgesprochen haben, damit wirklich möglichst viele Unternehmen zur Sorgfalt verpflichtet werden, also in ihrer Lieferkette, auch bei Unternehmern darauf achten müssen, dass Standards eingehalten werden, also Menschenrechts- und Umweltstandards, keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit und vieles mehr. Das kommt nun, allerdings wird es für deutlich weniger Firmen gelten als ursprünglich geplant. 5 Jahre Übergangszeit, dann gilt es für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern und mit einem Jahresumsatz von über 450 Millionen Euro.
Mit der wirtschaftlichen Lage in Deutschland geht es bergauf. Da ist Bundeswirtschaftsminister Habeck zuversichtlich. Bei der Vorstellung der Frühjahresprojektion heute verwies er auf gesunkene Gas- und Strompreise. Energieintensive Industrien weiteten ihre Produktion seit Jahresbeginn wieder aus. Außerdem erwartet er wesentliche Impulse von einer zurückgehenden Inflationsrate und steigenden Löhnen. Insgesamt rechnet die Bundesregierung mit einem leichten Wirtschaftswachstum von 0,3% in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaft noch um 0,3% geschrumpft. In Berlin sagte Habeck:
Wenn wir es insgesamt einordnen in die wirtschaftspolitische Lage und in das wirtschaftspolitische Umfeld, so sehen wir mit dieser Aufwärtsbewegung, dass wir hoffen dürfen, dass wir die akuten Krisen der Jahre 22 und 23 jetzt so weit bearbeitet oder in den Griff bekommen haben, dass wir wieder da ansetzen, wo wir vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, Verlust von Gas, hohe Energiepreise, hohe Inflation, hohe Zinsen einmal waren.
Ähnlich wie mit der deutschen Wirtschaft geht es auch mit den Renten bergauf. Diese steigen nämlich Anfang Juli um knapp 4,6%. Das hat das Bundeskabinett am Vormittag beschlossen. Erstmals seit der Wiedervereinigung fällt die Erhöhung in Ost- und Westdeutschland gleich aus. Informationen aus Berlin von Hans-Joachim Viehweger.
Das Plus bei der Rente von knapp 4,6% ab Juli liegt anders als in den beiden vergangenen Jahren über der erwarteten Inflation. Basis für die Rentenerhöhung ist die allgemeine Lohnentwicklung. Die sogenannte Standardrente für diejenigen, die 45 Jahre jeweils den durchschnittlichen Lohn bekommen haben, steigt konkret von derzeit rund 1.690 Euro im Monat auf knapp 1.770 Euro. In seinem Statement zum Kabinettsbeschluss verweist Arbeitsminister Heil auch auf die geplante Rentenreform. Sie sieht vor, dass die Renten nicht unter ein bestimmtes Niveau fallen dürfen. Außerdem soll die sogenannte Aktienrente eingeführt werden.
Heil bezeichnete die Rentensteigerung als gute Nachricht für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Im letzten Sommer hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann eine Abstimmung über das umstrittene Heizungsgesetz gerichtlich verzögert. Jetzt schaltet er wieder das Bundesverfassungsgericht ein, wegen der Neufassung des Klimaschutzgesetzes. Mario Kubina mit den Details.
Eigentlich wollte die Ampel die Reform des Klimaschutzgesetzes übermorgen im Bundestag zur Abstimmung stellen. Doch jetzt steht ein Fragezeichen hinter den Plänen. Denn der CDU-Politiker Thomas Heilmann will die Sache vor dem Verfassungsgericht stoppen. Er hat in Karlsruhe einen Antrag auf einstweilige Anordnung gegen die geplante Entscheidung in Sachen Klimaschutzgesetz eingereicht. Begründung: Die Koalition habe letzte Woche noch einen Änderungsantrag eingebracht mit neuen Aspekten. Aus Sicht von Heilmann hätte das Parlament darüber erstmal bei einer Anhörung diskutieren müssen. Ein Vorschlag, mit dem sich die Union nicht habe durchsetzen können, so Heilmann.
Fast jede zweite Lehrkraft in Deutschland beobachtet an der eigenen Schule ein Problem mit physischer oder psychischer Gewalt. Das ist ein Ergebnis des Deutschen Schulbarometers der Robert-Bosch-Stiftung. Demnach sind vor allem Einrichtungen in benachteiligter Lage betroffen. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Gewalt an der eigenen Schule erhöhe das Burnout- und Stressrisiko bei Lehrkräften deutlich. Die Leiterin des Bereichs Bildung bei der Robert-Bosch-Stiftung, Dagmar Wolf, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell:
Also wir können tatsächlich sagen, dass ein Drittel der Lehrkräfte angibt, mehrfach pro Woche erschöpft zu sein. Das ist sicher eben auch ursächlich einmal mit der Situation an den Schulen zu erklären, dass es Gewalterfahrungen gibt. Das ist aber natürlich auch damit zu erklären, dass die Lehrkräfte als große Herausforderung in ihrem Alltag das Verhalten der Schülerinnen und Schüler sehen, die zunehmende Heterogenität in den Klassen, denen sie gerecht werden müssen, und einfach die eigene Zeitnot und die Arbeitsbelastung. Und diese Mischung aus all diesen Dingen ist natürlich etwas, was den Lehrberuf inzwischen sehr, sehr anstrengend werden lässt. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren auch viele Herausforderungen, die auf die Schulen eingeprasselt sind, und haben keine Phasen der Entlastung mehr.
Sagt Dagmar Wolf, sie leitet den Bildungsbereich der Robert-Bosch-Stiftung.
Fokus Südwest.
Viele Vasenbesucher hatten an diesem Wochenende richtig Pech. Denn nach der Erkrankung von mehr als 300 Besuchern des Stuttgarter Frühlingsfests ist bei zwei Betroffenen das Norovirus festgestellt worden. Das teilte das Sozialministerium mit. Ute Weber.
Nach Angaben des Ministeriums sind zwei Stuhlproben von Vasenbesuchern positiv gewesen. Man sei im engen Austausch mit den Gesundheitsämtern. Ein Sprecher der Stadt Stuttgart teilte mit, dass sich jetzt immer mehr Menschen auch weit über Stuttgart hinaus mit Symptomen wie Erbrechen und Durchfall gemeldet haben. Außerdem würden Lebensmittelproben untersucht. Wie ein Sprecher vom Festzelt Göcklesmeier dem SWR sagte, wäre alles ein Riesenpech. Alles inklusive Lebensmitteln würde gerade genauestens untersucht. Offenbar soll ein Festbesucher das Virus mit ins Zelt gebracht haben. Bisher soll es über 300 Fälle von Festbesuchern mit Magen-Darm-Erkrankungen geben. Auch Mitarbeiter des Festzelts sind betroffen.
Die Stadt Stuttgart sei in einem guten Austausch mit dem Zeltbetreiber, um das Problem zu lösen, sagt Sven Mattes, ein Sprecher der Stadt.
Wer auf den Vasen geht, wer zum Frühlingsfest geht, der soll schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen und keine Vireninfektionen. Und so ein Ausbruchsgeschehen, wie wir es jetzt erleben, das haben wir in der Tat schon lange nicht mehr gehabt. Und jetzt gucken wir, was wir tun können, um das einzudämmen.
Wer nach seinem Vasenbesuch am Wochenende jetzt krank ist, solle bitte zu Hause bleiben und sich beim Hausarzt und beim Gesundheitsamt melden. Am Tag nach dem tödlichen Polizeieinsatz in der Mannheimer Uni-Bibliothek versucht die Polizei, den Tatablauf zu rekonstruieren. Das hat die Staatsanwaltschaft dem SWR mitgeteilt. Ein Teil des Gebäudes ist nach wie vor abgesperrt. Melanie Holstein.
Der Tatort und die relevanten Spuren, so die Ermittler, werden demnach dokumentiert und ausgewertet. Zudem werden aktuell Zeugen befragt. Gestern Nachmittag hatte ein 31-Jähriger in der Bibliothek randaliert und einen Polizeibeamten mit einer Machete bedroht. Der Polizist schoss auf ihn. Der Mann starb später im Krankenhaus. Gegen den polizeibekannten Mann, der in der Bibliothek Hausverbot hatte, lag eine Anzeige wegen Körperverletzung vor. Vor zwei Wochen habe er eine Angestellte der Uni-Bibliothek körperlich angegriffen, teilte das Landeskriminalamt mit.
Ein Gnadenhof in Herscheid in der Eifel muss einen Großteil seiner Hunde abgeben. Das Oberverwaltungsgericht hat eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz bestätigt. Danach darf die Gnadenhofbetreiberin nur noch maximal 5 Hunde halten. Nada Fiebes.
Unhygienische Zustände, zahlreiche Bissverletzungen, weil die 61 Hunde alle zusammengehalten wurden, und ein schlechter Pflegezustand der Tiere. So lautete das Ergebnis einer Vorkontrolle durch den Amtsveterinär des Kreises im Oktober vergangenen Jahres. Daraufhin hatte der Kreis Ahrweiler angeordnet, dass die Besitzerin nur noch 5 Hunde halten darf. Die Besitzerin war dagegen vor Gericht gezogen und hatte sich gegen die Vorwürfe gewehrt. Das Verwaltungsgericht Koblenz hatte dem Kreis Recht gegeben und auch das Oberverwaltungsgericht hat nun diese Entscheidung bestätigt. Der schlechte Pflegezustand der Hunde und die mit Urin und Kot verunreinigten Räume seien darauf zurückzuführen, dass die Besitzerin alleine nicht in der Lage sei, sich um die 61 Hunde gleichzeitig zu kümmern.
Und sonst so?
Na, bekommen Sie bei diesem Geräusch auch immer sofort Fernweh? Irgendwo an der Nordsee sitzen und Möwen beobachten? Wen Sie da gerade gehört haben, das war Cooper Wallace aus Chesterfield in England. Cooper ist aber gar keine Möwe, sondern ein 9-jähriger Junge. Und er darf sich seit dem Wochenende offiziell Europameister im Möwenkreischen nennen. Angefangen hat bei ihm alles mit einer gierigen Möwe, die Cooper am Strand das Thunfisch-Sandwich aus der Hand gerissen hat. Seitdem war das Interesse an den Vögeln geweckt. Und für seinen Möwenschrei bekam Cooper 92 von 100 möglichen Punkten und ein absolut begeistertes Publikum.
ARD. Hallo. Ich bin Christian Ort und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung.
Meine Meinung.
Meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung. Wie verändert künstliche Intelligenz meinen Job? Wie wird Wohnen wieder bezahlbarer? Wie steht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien? Es gibt so viele Themen, die uns in ganz Deutschland bewegen und über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Mitreden. Deutschland diskutiert.
Was ich dazu noch sagen möchte ist...
Ab dem 29. April, jeden Montag und Donnerstag um 20.15 Uhr. Live im Radio bei BR24, HR Info, NDR Info, RBB24 Inforadio und SWR Aktuell. Und gleich danach natürlich auch in der ARD Audiothek.